SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Ich bin heute ganz besonders gespannt. Ich habe nämlich eine Frau zu Gast, die gleich auf mehreren Feldern Expertin ist, die mir eher Rätsel aufgeben. Es geht um künstliche Intelligenz, um Computerspiele und, da kann ich dann auch wieder ein bisschen mitreden, es geht um Spaß. Ganz herzlich willkommen, Franziska Brändle.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Doktorandin am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Das war dann mein erstes großes Hoppla, biologische Kybernetik. Was ist das für ein Forschungsfeld? Mal ganz einfach und grundlegend ausgedrückt.
Bei uns im Institut gibt es viel verschiedene Forschung. Unsere Richtung geht Richtung Computational Neuroscience. Das heißt, wir erforschen viel, was im Gehirn vor sich geht, aber eben auch in die psychologische Richtung und viel auch mit bildgebenden Verfahren. Das heißt, wir haben ganz viele fMRI-Scanner am Institut. Genau, da gibt es ganz viele verschiedene Richtungen, die sich damit auseinandersetzen.
Und Sie erforschen dort tatsächlich Spaß. Wie genau und mit welchem Ziel, das klären wir in dieser Stunde. Mich interessiert aber zuallererst, wenn man Spaß erforscht, hat man auch jeden Tag Spaß?
Naja, im Prinzip ist es schon auch Arbeit, logischerweise. Aber es ist sehr spannend auf jeden Fall. Und natürlich muss ich mich ja auch mit Computerspielen auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch spaßig. Und an sich lerne ich auch sehr viel bei meiner Arbeit, was ja auch Spaß ist, wie wir auch später noch drüber reden werden.
Mitten in dieser schwierigen, eingeschränkten, doch durchaus auch belastenden Corona-Zeit, Ihre Arbeitszeit ganz dem Spaß widmen zu können, fühlen Sie sich privilegiert, gerade jetzt zu erforschen, was den Menschen Freude gibt?
Also ich fühle mich auf jeden Fall privilegiert, dass ich einfach weiterarbeiten kann. Es ist bei uns sehr einfach gewesen, ins Homeoffice zu wechseln. Ich kann ganz normal weiter meinen Arbeitsalltag gestalten. Natürlich ist es schade, vor allem für unser neues Labor, das sich erst Anfang letzten Jahres gebildet hat, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich trotzdem weiter an dem spannenden Thema Spaß forschen kann.
Und wie Sie sich genau wissenschaftlich dem Spaß nähern, wie man Spaß überhaupt messen kann und wie dieses Wissen über Spaß vielleicht auch in die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen einfließen kann, darüber reden wir in dieser Stunde SWR 2 Tandem mit Franziska Brändle. Um zu verstehen, was Sie genau machen, wollen wir mal ganz vorne anfangen. Sie haben Kognitionswissenschaften studiert. Was ist das genau, Kognitionsforschung?
Kognitionswissenschaften ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Feld. Das besteht aus verschiedenen Feldern. Und zwar hat es Einflüsse aus den Neurowissenschaften, aus der Informatik bzw. künstliche Intelligenz, Psychologie, aber eben auch Philosophie, Linguistik und Anthropologie. Also wirklich sehr interdisziplinär. Das habe ich auch in meinem Studium gemerkt. Keine zwei Leute, die das studiert haben, haben die gleichen Fächer belegt. Mhm. Aber im Prinzip ist es vor allem so die Kernbereiche, mit denen ich mich auch beschäftige, ist dann Psychologie und Informatik, die Kombination, beziehungsweise eben auch dann die Neurowissenschaften dazu.
Und das Ziel ist rauszufinden, im Prinzip, wie der Mensch tickt.
Ja, das trifft ziemlich gut. In Englisch wäre es eben die Science of the Mind, im Deutschen eben Wissenschaft des Verstandes oder des Geistes und geht eben ganz stark darum, Kognition zu verstehen, aber eben auch Emotionen, Motivationen und forscht dann an Dingen wie Wahrnehmung, Gedächtnis, aber auch sowas wie Entscheidungsfindung, Sprache, wie der Mensch lernt.
Mhm. Genau. Ihren Bachelor haben Sie in einem viel praktischeren Fach gemacht. Audiovisuelle Medien haben Sie studiert an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Was hat Sie damals daran interessiert? Das ist ja schon eine ganz andere Richtung.
Ja, während meiner Schulzeit habe ich mich tatsächlich sehr für Filme interessiert und habe das erstmal verfolgt, auch sehr praktisch, habe bei verschiedenen Filmprojekten mitgearbeitet und bin dann eben an dieser Schule gelandet, habe da auch sehr viele Projekte eben mitgemacht.
Sie wollten für richtig Filmregisseurin werden, ne?
Genau, das war tatsächlich erstmal so der Plan. Hat dann auch immer mal wieder ein bisschen geschwankt, ob das wirklich das ist, was ich beruflich machen will. Ich habe auch viel dann Laientheater gemacht, also Regie bei Laientheater geführt. Habe auch gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und genau, dadurch kam ich dann aber auch eben so ein bisschen ins Nachdenken, wie es dann weitergeht und fand auch Nun ja, auch spannend, den theoretischeren Teil dahinter zu verstehen. Also nicht nur, okay, das hier ist das Rezept, wie man Filme aufbaut und das finden Menschen gut, da bleiben sie dran, sondern eben auch, warum ist das so? Warum ist genau, muss ein Film so aufgebaut werden? Was sind die psychologischen Prinzipien dahinter, dass das Menschen gefällt? Und dann bin ich eben über diesen Studiengang Kognitionswissenschaften gestolpert. Und der klang für mich wahnsinnig spannend und ich hatte sehr, sehr Lust, das noch weiter zu studieren. Und genau, bin dann in Osnabrück gelandet für meinen Master.
Und wie hat sich dann daraus der Wunsch entwickelt zu einer Dissertation im Bereich Spaßforschung?
Sagen wir so, der Wunsch war nicht explizit genau das zu tun. Das wäre sehr speziell gewesen. Ich bin über eben eine Stellenanzeige gestolpert für diese neue Gruppe, die sich hier am Institut gebildet hat.
Die heißt wie, genau?
Genau, die Gruppe heißt Computational Principles of Intelligence, also im Prinzip formale Grundlagen der Intelligenz. Und habe mich da eben auf den Doktor beworben und da hat der Gruppenleiter Erik Schulz mir das Projekt vorgestellt und dann war ich direkt begeistert und war dann sehr, sehr froh, die Stelle bekommen zu haben.
Und jetzt erforschen Sie also, unter welchen Bedingungen Menschen Spaß empfinden. Und das ging los im Februar für Sie in Tübingen. Wie machen Sie das ganz genau? Also was ist das für ein Setting?
Genau, also was wir tun, wir wollen Spaß erforschen. Wie empfinden Menschen Spaß und wann? Und das ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld. Das heißt, wir haben das für uns sehr stark eingegrenzt und wollen uns erstmal nur mit einem bestimmten Aspekt befassen. Und das ist Spaß während Lernfortschritt sozusagen. Das heißt, so Spaß als Vergnügen, Dinge herauszufinden. Und es gibt eine Theorie von Jürgen Schmidhuber, einem deutschen Informatiker, die besagt, dass man am meisten Spaß hat, wenn man auch am meisten Lernfortschritt hat. Und es gibt andere Forschung, die besagt, man hat am meisten Lernfortschritt, wenn etwas genau medium schwer ist. Also wenn es zu leicht ist, dann ist es total langweilig, dann verbessert man sich nicht, da lernt man nicht davon. Aber wenn es zu schwierig ist, dann ist es auch viel zu frustrierend. Das heißt, Lernfortschritt gibt es, wenn etwas medium schwer ist und deswegen... Genau, sagt die Theorie auch, okay, wenn etwas medium schwer ist, hat man auch am meisten Spaß. Und was wir machen wollen, wir wollen testen, ist das denn wirklich so? Wir wollen Experimente machen, wir wollen in, nennen wir es, natürliche Datensets schauen, eben zum Beispiel Computerspiele und wollen das Ganze aber auch weiter formalisieren. Also welche Schwierigkeitsstufe exakt bringt uns denn am meisten Fortschritt und am meisten Spaß?
Und wie können Sie diese Art Spaß denn überhaupt messen? Können Sie mal so ein ganz grundlegendes Experiment beschreiben, was Sie schon gemacht haben?
So das ganz grundlegendste Experiment, das ich programmiert habe, war ein, ich nenne es jetzt Spiel, wo die Teilnehmer einfach eine Zahl erraten mussten. Vom Computer wird eine Zahl generiert und die Spieler müssen sie erraten.
Also ich sitze vorm Computer und muss raten, welche Zahl der Computer wohl gerade sich ausgesucht hat.
Genau, und es gibt sozusagen verschiedene Runden. In manchen Runden wird die Zahl generiert in einem viel kleineren Raum, zum Beispiel wenn es der komplette Raum geht von 1 bis 100 und manchmal werden nur Zahlen im Raum von 10 bis 20 generiert, dann ist es natürlich viel einfacher, über mehrere Runden hinweg das herauszufinden und dann in die Nähe dieser Zahl zu kommen, als in anderen Runden, wo wirklich zwischen 50 und 100 Zahlen generiert werden. Da ist es dann eben zu schwer. Aber wenn der Computer zum Beispiel immer die 37 generiert, dann wäre es für uns ja auch zu langweilig und dadurch auch nicht spannend.
Und also genau, gibt es dann, wenn ich so ein Experiment mache, was ist dann der wesentliche Anhaltspunkt, der Ihnen zeigt, dieser Mensch hat Spaß?
Wir wollen ganz simpel nach jeder Runde fragen, also immer wenn er ein paar Mal geraten hat und sagt, okay, ich möchte jetzt sozusagen zur nächsten Runde fortschreiten, wollen wir ihn fragen, wie viel Spaß hattest du? Der kann das einfach auf einem Regler von 1 bis 7 dann einstellen. Und zusätzlich auch sozusagen, wie oft interagiert der mit dem Computer in jeder Runde? Also weil wenn er zum Beispiel nach 3 Runden merkt, oh, der generiert immer 37, dann wird er schneller sagen, okay, ich will was Neues, als wenn er irgendwie sich erstmal so antasten muss und dann irgendwann so in eine richtige Richtung kommt und dann eher mal 10 Runden spielt, dann glauben wir, das steht schon dafür, dass er in der Runde mehr Spaß hatte.
Es gibt aber natürlich sozusagen im wirklichen Leben sehr unterschiedliche Ausprägungen von Spaß. Also im Computerspiel, da geht es ja eher um so eine intellektuelle Befriedigung wie den Erfolg, jetzt eben diese Zahl erraten zu haben. Es gibt aber in der menschlichen Erlebenswelt ja auch noch den sinnlichen Spaß, sage ich jetzt mal, wie Geschmack, wie Berührung, wie Geruch, wie ein Anblick. Also diese Art Spaß, die ist jetzt gar nicht Teil Ihrer Forschung.
Genau, also es gibt auch noch ganz viele andere Arten von Spaß, wie, die auch noch eher quantifizierbarer werden. Also zum Beispiel Risiko eingehen kann Spaß sein. Aber auch Gewinn an sich, natürlich macht mir ein Spiel mehr Spaß, dass ich gewinne, als dass ich verliere.
Sofern es nicht so langweilig ist, ne?
Wenn's, genau, ja. Oder auch, wenn ich zum Beispiel etwas perfekt kann und das dann trotzdem eben so perfektioniere, da lerne ich ja nicht mehr viel, aber trotzdem kann mir das sehr viel Spaß machen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch nicht anschauen momentan, ist eine soziale Komponente. Also natürlich, es gibt so viele Aktivitäten, die mit anderen Leuten zusammen viel mehr Spaß machen. Aber wir haben uns jetzt entschieden, uns wirklich auf diesen Lernfortschritt erstmal runterzubrechen, den so weit zu erforschen, bis wir den verstehen. Und dann überlegen wir uns, in welche Richtung weiten wir uns aus. In welche Richtung können wir weiter Spaß erforschen? Aber um das sinnvoll machen zu können, mussten wir uns erstmal spezialisieren.
Man muss klein anfangen.
Genau.
Wir hören gleich mehr von der Kognitionswissenschaftlerin Franziska Brändle in SWR 2 Tandem. Die Kognitionswissenschaftlerin erforscht am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen, was Spaß ist, beziehungsweise welche Umstände gegeben sein müssen, damit Menschen Spaß empfinden. Und ein Weg dabei sind Computerexperimente, aber auch Computerspiele. Frau Brändle, sind Sie eigentlich mit Computerspielen aufgewachsen?
Ich habe nicht super viele Computerspiele gespielt. Also ich bin mir sicher, dass andere Kinder in meinem Alter mehr gespielt haben. Aber doch ab und an habe ich auch verschiedene Spiele gespielt.
Hatten Sie ein Lieblingsspiel oder haben Sie noch eins von früher?
Oh, das hat sich so über die Zeit hinweg entwickelt. Anfangs viel Logikspiele. So, ich weiß nicht, ob Sie Kisten schieben kennen. Man musste so Kisten auf verschiedene Punkte in einem Raum schieben und die durften nicht in Ecken stecken bleiben. Mhm. Später dann eher Autorennen. Aha. Und noch später dann habe ich gerne Minecraft gespielt.
Ah, ja. Meine Computerspielerfahrung ist aus Ihrer Sicht vermutlich erschütternd kurz. Die beschränkte sich auf die 1980er Jahre. Erst ein bisschen Pac-Man. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich noch jemand von den Hörern. Da musste man in einem Labyrinth Punkte fressen und durfte sich nicht von Gespenstern fangen lassen dabei. Besser fand ich dann allerdings Spiele wie Summer Games oder Winter Games. Sagt Ihnen das was?
Nein, tatsächlich nicht.
Also das waren also einfachste Sportsimulationen aus den frühen 80ern. Man konnte zum Beispiel in Summer Games Turm springen und je nachdem, wie man mit dem sperrigen, knarzenden Joystick rumgerührt hat, ist der Springer dann mit oder ohne Salto ins Wasser getaucht. Man konnte dann auch Staffel laufen oder Tontauben schießen und in Winter Games dann äquivalent gab es Skispringen und Eiskunstlaufen. Alles am Ende mit Punktewertung. Ich fand es eine Zeit lang ganz toll, vielleicht so 2 Jahre lang. Und dann hat mich aber doch die reale Welt wieder mehr angezogen. Jetzt Frage an Sie, lag das dann an den Spielen möglicherweise?
Vielleicht. Also die haben sich ja auf jeden Fall wahnsinnig weiterentwickelt. Und ich kenne auch viele Erwachsene, die jetzt auch Computerspiele spielen. Und damals war ja auch so sehr begrenzt, was es gab und nicht. Dieses Spiel hat vielleicht nicht alle direkt angesprochen. Jetzt gibt es so eine Vielfalt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass für sehr viele was dabei ist.
Also genau, ich hatte auch das Gefühl, dass man die Spiele damals dann einfach irgendwann fertig genudelt hatte. Und dann blieb man eben nicht dabei. Ich sehe das nämlich jetzt auch bei meinem Sohn. Der spielt ausdauernd ein Formel-1-Spiel, also wirklich ausdauernd und managt dabei so einen Formel-1-Rennstall, fährt alle Rennen einer Saison gegen die realen Fahrer. Da sind dann wirklich mehr Belohnungsanreize, die ein Spieler bei der Stange halten, oder?
Ja, vermutlich. Also vor allem, wenn es kontinuierlich schwerer wird oder man eben auch Feedback bekommt wie Punkte oder in dem Fall wahrscheinlich auch sozusagen eine Währung, mit der man sich dann weitere Sachen kaufen kann, was einen dann mehr Optionen wieder im Spiel bietet. Sowas sind ganz klassische Methoden, um jemanden da eben drin zu halten.
Wenn Sie jetzt in Ihrer Forschung Computerspiele einsetzen, sind da auch allgemein bekannte Spiele dabei oder sind die ganz gezielt für das Forschungsziel programmiert?
Wenn wir persönlich wirklich Spaß messen wollen, im Sinne, wie ich es vorhin erklärt habe, mit wie viel interagieren Spieler, dann programmieren wir selbst. Mhm. Aber wir wollen eben auch große Datenmengen analysieren und das machen wir, indem wir eben Spiele angucken, die existieren und die Leute eben einfach so eben aus Spaß spielen. Ein Beispiel wäre Super Mario Maker.
Das ist Super Mario, das ist dieser Klempner mit dem Blaumann und Kappe, ne?
Genau, das ist ein klassisches Jump-and-Run-Spiel, nennt sich das. Man muss von links nach rechts durch eine Welt rennen und Gegnern ausweichen und auf Plattformen springen und versuchen, nicht runterzufallen. Und das gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Hm. Und mittlerweile gibt es eben diese Option, dass Spieler selbst Level kreieren und andere Spieler können die spielen und bewerten. Mhm. Und genau diese Bewertungen verwenden wir als eine Spaßwertung. Also wenn Spieler gesagt haben, hey, dieses Level mag ich und dem Level ein Like geben, dann glauben wir natürlich, dass dieser Spieler das Level mochte. Und da können wir tatsächlich auf riesige Datenmengen zurückgreifen. Also unser Super Mario Datenset ist eben von über 850.000 Spielern. Mhm. Und wir schauen uns da eben über 100.000 verschiedene Levels an und genau analysieren dann da damit, in welchen Leveln, mit welchem Schwierigkeitsgrad welcher Spieler am meisten Spaß hatte.
Und wer sind Ihre Probanden?
In dem Fall einfach die, die das Spiel im Internet spielen.
Mhm. Genau. Ach, und auf diese Ergebnisse können Sie zugreifen und die dann analysieren.
Genau.
Und wenn Sie selber Spiele konzipieren, wie kommen Sie dann an Ihre Probanden ran? Also kommen die nach Tübingen ins Institut oder Sie kontaktieren die vermutlich virtuell irgendwie, ne?
Wenn wir ganz klassische Computerspiele verwenden, die an einem Bildschirm gemacht werden können, dann benutzen wir die Plattform Amazon Mechanical Turk. Mhm. Das funktioniert so, dass eben Wissenschaftler aus aller Welt können ihre Experimente da hochladen. Und das ist wie ein Forum, wenn man da eben als Teilnehmer angemeldet ist, kann man da gucken, okay, welches Experiment möchte ich machen, das anklicken und von seinem Arbeitszimmer aus, egal wo man ist, zu welcher Uhrzeit man möchte, dieses Experiment machen und wird dann dafür natürlich auch bezahlt.
Und Sie als Forscher können zu jedem Zeitpunkt sozusagen eine Aufgabe in die Welt hinausschicken über diese Plattform und haben dann in einem gewünschten Zeitraum die und die Anzahl Daten.
Genau, also wir machen oft Experimente erstmal mit so 100 Teilnehmern und wenn man das eben wirklich fertig hochgeladen hat, dann kann man schon innerhalb von ein paar Stunden dieses Datenset zusammen haben. Das würde natürlich niemals gehen, wenn man jeden Einzelnen ins Labor kommen lassen müsste.
Und was haben Sie jetzt bisher rausfinden können? Was sind die entscheidenden Spaßfaktoren? Lassen Sie uns das nochmal ganz klar machen.
Genau, also wir, wie gesagt, konzentrieren wir uns ja auf Lernfortschritt und haben uns jetzt erstmal diese natürlichen Datensätze angeschaut, also eben Super Mario Maker, aber auch andere Spiele wie Robossel oder Trackmania heißen die, einfach Spiele, wo wir eben Datensätze zur Verfügung hatten und haben da genau diese, in der Wissenschaft nennt sich das Inverse U-Shape, also im Prinzip ein umgekehrtes U gefunden als Struktur. Das bedeutet, okay, wenn wir auf der linken Seite vom U sind, das Level ist zu leicht, das macht nicht so viel Spaß. Wenn wir auf der rechten Seite vom U sind, okay, die Levels sind zu schwer, die machen auch keinen Spaß, die sind frustrierend, aber eben ganz genau irgendwo in der Mitte gibt es einen Peak und dort hat man eben am meisten Spaß. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, welche Fähigkeiten schon ein Spieler hat und dazu haben wir dann eben auch schon Simulationen laufen lassen, wie sich das entwickelt, wenn sich sozusagen die Fähigkeiten über Zeit hinweg entwickeln. Was ändert das am Schwierigkeitsgrad? Was ist denn dann der neue perfekte Schwierigkeitsgrad für einen Spieler?
Und was für Experimente wollen Sie jetzt noch durchführen? Also bleibt das so Mensch am Computer oder haben Sie noch ganz andere Ideen?
Wir wollen auf jeden Fall auch wegkommen von Mensch am Computer. Vor allem das Experiment, das ich ja vorhin erklärt habe mit man muss eine Zahl raten, klingt ja nicht besonders spaßig. Es ist sehr, sehr grundlegend, um mal eben die Basics zu erforschen. Mhm. Was wir aber gerne machen würden, ist dann Virtual Reality Experimente, bei denen wir eben Menschen diese Headsets aufsetzen, diese Brillen und dann eher in eine Simulation einer realeren Welt schicken. Zum Beispiel eben Minecraft, dass wir Teilnehmer eben, die dann ins Labor kommen, in eine 3D-Minecraft-Welt schicken und dort eben dann Experimente da drin bauen, die dann auf jeden Fall mehr Spaß machen.
Und aus diesen Daten mit gesammelten Anhaltspunkten für Spaß wollen Sie dann eine Theory of Fun, also eine Spaßtheorie entwickeln. Mit welchem Ziel?
Genau, also wir machen Grundlagenforschung. Das heißt, in unserem Fall ist tatsächlich erstmal die Theorie das Ziel. Mhm. Das heißt, wir wollen einfach herausfinden, okay, wie muss eine Umgebung aussehen, damit sie dem Spieler am meisten Spaß macht? Wie muss die Aufgabe aussehen? Grundsätzlich natürlich gibt es dann später auch Anwendungsmöglichkeiten, wenn man eben das Ganze weiterentwickelt. Zum Beispiel eben, dass man Computerspiele hat, die sozusagen live, während man spielt, das Verhalten des Spielers analysieren, herausfinden, okay, welche Elemente machen dem am meisten Spaß und dann automatisch, während er spielt, den Schwierigkeitsgrad anpassen, aber eben auch andere Elemente. So, okay, der Spieler, der mag mehr von Plattform zu Plattform hüpfen, okay, dann packen wir mehr Plattform rein. Einfach sozusagen individuell die Spieler analysiert und online zur gleichen Zeit das Level anpasst.
Also da sind wir dann bei der KI, also bei einem Programm, das von dem, wie ich mich verhalte, lernt und darauf basierend meine Zukunftsaufgaben strukturiert.
Genau, ja, kann man so nennen.
Genau, der Laie darf das so nennen. Und wenn man jetzt aber über das Computerspiel hinausdenkt, wo gibt es für dieses Essenz des Spaßes, die Sie dann rausgefunden haben, möglicherweise noch Einsatzmöglichkeiten?
Wenn wir uns bei sowas wie Lernfortschritt aufhalten, dann natürlich auch Sprachen-Apps oder auch andere Sachen, die ich mir vorstellen kann, sind auch Fitness-Apps. Mhm. Solche Sachen, kommt aber eben auch darauf an, in welche Richtung sich die Forschung noch entwickelt.
Die Kognitionswissenschaftlerin Franziska Brändle will das Wesen, die Theorie dessen, was Menschen als Spaß empfinden, erforschen und für die Informatik verständlich und nutzbar machen. Wir haben das gerade schon angerissen. Damit können Sie ja irgendwann einmal einer künstlichen Intelligenz auch Merkmale eines Gefühls beibringen, also des Gefühlsspaß. Kann man das so sagen?
Kann man insofern sagen, als dass wir ja versuchen, Spaß in eine Formel zu packen. Mhm. Und Formeln kann man natürlich einem Computer mitgeben.
Mhm. Wie erzählen Sie eigentlich Freunden oder Bekannten, die was ganz anderes machen und sich überhaupt gar nicht auskennen, zum Beispiel bei einem gemeinsamen Essen, was sie tun?
Ungefähr so wie hier.
Also es ist dann eher ein langes Essen.
Ja, genau. Also eigentlich stark das in die Richtung, dass wir eben Spaß erforschen wollen mit Computerspielen, genau.
Und in diesen Gesprächen geht es dann auch schnell um Vor- und Nachteile der künstlichen Intelligenz. Ich meine, klar, wenn man einer künstlichen Intelligenz Spaß beibringt, klingt das erstmal freundlich und harmlos. Aber wie diese künstliche Intelligenz dieses Wissen nutzt, das ist ja völlig offen. Also das liegt ja in der Hand des Programmierers. Wenn Sie dann solche Diskussionen führen, wie verlaufen die?
Meistens hat jeder eine sehr starke Meinung darüber. Es ist ganz interessant, weil viele stellen sich unter dem Wort künstliche Intelligenz direkt was sehr viel Größeres vor, als existiert. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Formel für Spaß finden, dann ist es nicht mehr als diese Formel. Mhm. Und mit der kann man auch nicht mehr machen, als eben sie einem Computer zu geben. Und der kann dann damit nichts irgendwie weiterentwickeln, sondern hat dann eben diese Formel. Deswegen finde es grundsätzlich immer schwierig, über dieses große Wort künstliche Intelligenz zu reden und rede dann immer lieber über maschinelles Lernen. Mhm. Weil da kann man viel besser definieren, welche Bereiche gibt es, in welchem Bereich forsche ich. Und da bewegt man sich eher in wirklich realistischen Szenarien als jetzt diese große generelle künstliche Intelligenz, die irgendwann mal entstehen könnte.
Sie haben es gesagt, die künstliche Intelligenz, dieses Stichwort, polarisiert sehr. Die einen sehen die Chance, Erlösung. Wir leben in staulosen Städten. Also da sind eben dann auch Algorithmen, die lernen, wie Ampeln geschaltet sein müssen, damit kein Stau entsteht. Oder eine Chance könnte auch sein, dass wir eine Gesundheitsvorsorge haben, wo unsere Körperfunktionen immer optimal überwacht sind. Und andere sehen in der künstlichen Intelligenz dann schnell mal vor allem das Zerstörerische, das potenziell Verzerrende, also Pflegeroboter, die einen behandeln statt Menschen, Jobvernichtung oder auch die Hassverstärkung in sozialen Netzwerken. Welche Erwartungen haben Sie als Grundlagenforscherin an die Möglichkeit von künstlichen Intelligenzen?
Also ich sehe künstliche Intelligenzen eher auf diesem Level, dass man eventuell als schwache künstliche Intelligenzen definieren kann. Das heißt, die werden sozusagen speziell für einen Zweck entwickelt. Wenn man eben diese Ampelschaltung nimmt, ist das super. Dann haben wir ein Programm dafür, das vielleicht durch maschinelles Lernen eben automatisch Daten sammelt, diese analysiert und dadurch das perfektioniert. Und das sehe ich natürlich absolut positiv. Genau.
Und was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Irrtümer oder Missverständnisse im Zusammenhang mit KI, die Ihnen jetzt schon begegnet sind?
Die häufigsten Missverständnisse sind eindeutig, dass viele annehmen, dass künstliche Intelligenzen viel mehr können als das, was sie eigentlich tun. Die gehen dann oft eher von diesen klassischen starken künstlichen Intelligenzen aus, so die dann eben alles können. Und das ist ja noch nicht der Fall, das gibt es ja nicht. Und davon sind wir auch wahnsinnig weit entfernt, sondern wir haben spezielle Programme, die auf spezielle Arten und Weisen lernen, uns zu unterstützen.
Haben Sie manchmal Momente, in denen Sie sich fragen, kann ich eigentlich die Folgen meines Forschens überblicken?
Also natürlich kann, wenn wir in unserer Grundlagenforschung irgendwas herausfinden, wodurch wir Computerspiele noch spaßiger machen, kann das natürlich theoretisch dazu führen, dass mehr Leute eben länger am Computer hocken. Das könnte ich natürlich nicht überblicken, aber ich glaube, das sind dann auch schon alle Auswirkungen, die das haben könnte.
Und an Ihrem Institut in Tübingen, am Max-Planck-Institut, das ist ja am Elite-Forschungsstandort Cyber Valley, wird das dort diskutiert, zum Beispiel in Ihrer Arbeitsgruppe, diese Forschungsfolgenproblematik?
Also wir diskutieren meistens eben viel spezieller über unsere Arbeiten und in welche Richtungen die weitergehen könnten. Das heißt weniger über eben das, was so eben groß künstliche Intelligenz genannt wird, sondern eben über unsere verschiedenen Forschungsfelder und wie sich diese weiterentwickeln. Das ist natürlich auch immer nur so teilweise möglich gewesen, weil seit das Lab existiert, haben wir uns fast nicht live sehen können durch Corona.
Hat alles virtuell stattgefunden.
Genau.
Und da hoffen Sie natürlich, dass dieses Jahr Ihnen die Möglichkeit noch geben wird, dass Sie Ihre Kollegen in der Forschungsgruppe alle mal in Fleisch und Blut kennenlernen, nehme ich an, ne?
Genau.
Die Kognitionswissenschaftlerin Franziska Brändle ist mein Gast in SWR 2 Tandem. Jetzt haben wir fast ausschließlich über Sie als Forscherin gesprochen, aber das ist nur ein Teil von Ihnen. Ganz am Anfang der Sendung, da klang es schon mal an, Sie wollten mal Filmregisseurin werden. Was waren denn damals so Ihre Lieblingsfilme oder Schauspieler oder Regisseure, die Sie so inspiriert haben, dass Sie das machen wollten?
Tatsächlich war es eigentlich mehr die Arbeit an sich, die mich da dazu reingebracht hat. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem lokalen Regisseur in Regensburg und bin dann weiter durch verschiedene Projekte gewandert, als Regieassistenz, als Setaufnahmeleitung und so weiter. Und die Arbeit am Set hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, okay, das würde ich sehr gerne als Beruf machen.
Sie haben das dann nicht zum Beruf gemacht, aber das Inszenieren, das ist doch immer Teil Ihres Lebens geblieben. Wo und wie?
Genau, also ich habe an der Hochschule der Medien, an der ich dann studiert habe, die Theatergruppe mehrere Jahre geleitet und dort auch verschiedene Stücke inszeniert. Dann auch, als ich eben Studienrichtung gewechselt habe, beziehungsweise als ich dann meinen Master in Osnabrück gemacht habe, habe ich auch da wieder in einer Theatergruppe inszeniert.
Das war eine englische Theatergruppe, ne?
Genau, die Ostensibles hießen die und habe dort auch ein abendfüllendes Stück auf die Bühne bringen können. Und jetzt gerade geht es aufgrund von Corona leider nicht, sonst hätte ich mich in Tübingen auch schon mal umgeschaut, ob es Theatergruppen gibt.
Das steht natürlich jetzt auch gerade alles still, seit Sie da sind im Februar.
Genau, also auch ich war schon in Kontakt mit manchen, aber da passiert momentan natürlich gar nichts. Und genau, ansonsten eben Ja.
Sie sind noch beschäftigt mit einer Kinderfreizeit, habe ich gelesen. Die veranstaltet für Kinder und Jugendliche Feriencamps beziehungsweise eine Ferienfreizeit mit dem Namen Akademie der Zauberei. Und da stellen Sie auch ganz schön was auf die Bühne.
Genau, das ist eine Ferienfreizeit für Kinder zwischen 12 und 18. Mhm. Und wir spielen da eine Woche lang sozusagen eine Zauberschule, in der die Kinder die Schüler sind und wir als Betreuer schlüpfen in die Rollen der Lehrer und bieten denen eben eine Woche voller Magie und Zauberei, in dem sie eben magische Fächer haben, aber in denen eben auch eine Hintergrundgeschichte mit Schwarzmagiern, die Schule angreifen, zum Beispiel passiert. Und ich übernehme häufig die Rolle, dass ich eben diese Hintergrundgeschichte schreibe und dann auch mit den Schauspielern, die wir dazu anheuern, inszeniere.
Und Sie sind, glaube ich, auch die strenge, niemals lächelnde Schulleiterin.
Korrekt.
Was lieben Sie daran?
Es ist auf jeden Fall ein wahnsinniges, großes Projekt, weil man wirklich eine Woche lang sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert, um einfach den 60 Teilnehmenden da ein gutes Erlebnis zu bieten.
Wie lange bereiten Sie daran vor?
Immer das komplette Jahr.
Okay.
Also wir treffen uns immer direkt nach der Freizeit, um eben für die nächste Freizeit zu planen. Die findet ja immer im Sommer statt. Und
wo?
Schon, die findet in der Eifel auf der Burg Blankenheim statt. Und genau, wir schreiben dann übers Jahr hinweg eben die Geschichte.
Und dann werden Kostüme genäht und die Aufgaben verteilt und das ist alles geplant.
Genau so, alles drum und dran. Irgendwelche Artefakte gebastelt, irgendwelche Zauber ausgedacht, Bannkreise gemalt, okay. Was auch immer notwendig ist.
Also das heißt, zwei große Ziele für 2021 sind schon formuliert. Theatergruppe finden und sicherstellen, dass die Akademie der Zauberei wieder stattfinden kann. Wann ist es geplant, im Sommer?
Juli, August.
Mhm.
Genau, also das wäre natürlich, die konnte letztes Jahr nicht stattfinden natürlich, deswegen hoffen wir, dass es dieses Jahr wieder klappt.
Schauen wir zum Abschluss doch noch mal kurz auf Ihre Forschung. Was ist da Ihr wichtigstes Ziel für dieses Jahr?
Für dieses Jahr würde ich eben sehr gerne weiterkommen eben mit dieser Lernfortschritttheorie, die zwei Experimente, die ich schon programmiert habe, eben die ganzen Daten dafür sammeln und das hoffentlich dann auch zu publizieren und gerne eben schon anzufangen, auch in Virtual Reality zu forschen.
Und haben Sie da schon ein Setting im Kopf?
Genau, wir wollen Minecraft eben in Virtual Reality benutzen, um darin dann eben verschiedene Experimente laufen zu lassen.
Die Minecraft-Sache. Können Sie sich eigentlich vorstellen, wenn Sie mal an die Zeit nach Ihrer Doktorarbeit denken, eventuell auch ganz an der Uni zu bleiben?
Ja, ich habe mich noch nicht festgelegt, was ich genau machen möchte. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich weiter forschen könnte, ob das jetzt an einer Universität oder an einem Institut ist oder auch in einer Firma, in einer Forschungsabteilung. Andererseits kann ich mir dann auch vorstellen, ein bisschen mehr auch in die Anwendung zu gehen. Da muss ich dann schauen, was jetzt, wie sich die nächsten zwei Jahre für mich entwickeln und auch, was sich dann für Möglichkeiten bieten.
Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg und drücke die Daumen auch natürlich für die Akademie der Zauberei im Sommer. Ganz herzlichen Dank, Franziska Brändle, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, Technik Andrea Gress. Ich bin Martina Kögel. Schönen Abend, machen Sie es gut.